habe zu Anfang noch unterlassen, auch Grüße weiterzugeben. Geschwister Meier waren in Weil am Rhein gewesen und so haben die Geschwister uns dort herzlich grüßen lassen. Nun, die Pfingsttage liegen hinter uns, es sind erst einige Tage vorbei. Und mich bewegt immer noch dieses Thema. Und so möchte ich mit euch heute ja so einen kleinen Einblick möchte ich so nehmen oder von einer einen Seite das Thema auch der Weihe, der Übergabe auch betrachten und mehr das Ganze auch praktischer in dem Sinne so als Frage formulieren, ist unser Eigentum Gott geweiht? Kann man die Frage überhaupt so stellen? Wir werden zum Ende kommen und dann schauen, was auch Gottes Wort dazu sagt. Wir finden in der Bibel einige Bezeichnungen, wie Gott ja, eben angesprochen wird, wie er uns gezeigt wird, wie er uns beschrieben wird, wie er angesprochen wird. Und eine der Bezeichnungen heißt Herr. So, ich glaube, für viele oder für die meisten von uns ist dieses Wort sowas von vertraut, dass wir womöglich vielleicht ja, so schnell drüber hinweglesen. Was bedeutet aber eigentlich Herr? Wir können mit dem Gegenteil anfangen. Ein Herr ist jemand, der über die andere herrscht. So, die anderen sind untertan auch diesem Herrscher. Und wenn es wirklich ein Herr ist, dann ist es eine Autorität, die Untertanen auch hat. Früher hat man das Verhältnis ja der Herren und der Sklaven gehabt, was ja ein ziemlich großer Unterschied ist. Ja? Ob du Herr warst oder ein Sklave, das war nicht ganz einerlei. Und darum wollen wir jetzt so zu Beginn mehr auch so aus dieser Sicht das auch betrachten und mehr den Fokus auf Gott selber auch lenken. Und einfach dann auch betrachten, was bedeutet es für uns, wenn wir vielleicht aus einem bestimmten Blickwinkel Gott als unseren Herr ansprechen, anbeten und ihm natürlich dann unser ganzes Leben auch weihen. Ich möchte mal so den ersten Punkt titulieren als das Eigentum oder der Besitz Gottes. Gottes Wort sagt doch uns, dass unser Herr und Heiland alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und ich denke, das ist uns vertraut, da würden wir sofort auch dem Ganzen zustimmen. In 5. Mose 10, Vers 14 heißt es so: Sieh, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist des Herrn, deines Gottes. Also hier wird nicht nur Bezug genommen, dass der Herr das Ganze geschaffen hat, sondern hier wird das Verhältnis geklärt, wem eigentlich das Ganze auch gehört. Und das kommt hier so deutlich auch zum Ausdruck, alles, ob es der Himmel, die Erde, alles, was darinnen ist auch noch, das ist des Herrn, deines Gottes. Und da hat Gott Wert gelegt, dass die Kinder Israel es verstehen und wirklich zu Herzen nehmen. Im Psalm 89, Vers 12 heißt es, Himmel und Erde sind dein, du hast den Erdkreis gegründet und was darinnen ist. Ja, nochmal, er hat den Erdkreis gegründet. Dieser Gedanke, er ist uns sehr vertraut. Aber so der Anfang, Himmel und Erde sind dein. Gottes Wort gibt uns in einigen Schriftstellen wirklich so konkrete Dinge, benennt es wirklich beim Namen, wo Gott als Eigentümer genannt wird. Die erste Schriftstelle, 3. Mose 25, Vers 23. Es waren ja besondere Regelungen für das Volk Israel gegeben, was den Grundbesitz, was das Land auch anbelangt. Sie durften es nicht frei verkaufen, weitergeben, wie sie es gerade für richtig gehalten haben. Und hier so dieser Gedanke, darum sollt ihr das Land nicht für immer verkaufen. Und jetzt kommt, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremde und Gäste bei mir. Meine Lieben, tut das Wort nicht irgendwie aufs Deutlichste so diese zwei Bereiche klarstellen. Zum einen Gott, der alles geschaffen hat und der jetzt ganz direkt Bezug nimmt auf das Land und sagt hier, das Land, das gehört mir. Ihr dürft es nicht einfach so verkaufen. Und dann die andere Seite, wo er auf das Volk Israel, auf die Menschen, möchte ich sagen, so allgemein Bezug nimmt und sagt, ihr seid Gäste und Fremdlinge hier. Und das zeigt uns wiederum, denke ich, aufs Deutlichste, unser Verhältnis zu dem Besitz, zu dem Eigentum, zu allem, was wir auch haben. Wir sind hier Fremde und Gäste. So, ich denke, wir können uns ja selber reflektieren. Ich glaube, das wird uns nicht schwerfallen, dass wir es zuweilen vergessen. Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wir ja auch hier sehr emsig sind, fleißig sind, Geld zu verdienen, gehen zur Arbeit, erwerben uns Dinge, handeln auch damit, kaufen, verkaufen, wie auch immer. Und das Sprichwort sagt ja, das letzte Hemd, es hat keine Tasche. Und mir ist es immer so bewusst, wisst ihr, wenn man wieder so eine Beerdigung hat, dann wird es, denke ich, noch mal deutlicher, ja? Wenn man vor dem Sarg steht, wenn jemand von uns geht, wie Gott das Ganze geregelt hat. So, Gott möge uns auch hier Gnade geben, dass wir auch aus dieser Warte sich dessen bewusst sind. Aber nochmal der Gedanke, Gott nimmt hier Bezug auf das Land, auf den Grundbesitz und er sagt, das gehört mir. Wir wollen weitergehen. Der Prophet Haggai sagt in dem zweiten Kapitel, Vers 8, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, sagt der Herr Zebaoth. Ein sehr interessanter Gedanke, oder? Gott sagt, mir gehört Silber und Gold. Und wir können jetzt alle anderen Edelmetalle hier noch aufführen, alles, was wertvoll ist. Wenn die Erde schon ihm gehört, so, wir haben die Edelmetalle, das gehört auch ihm. Und jetzt wollen wir wiederum ganz praktisch so hineinschauen in unser Leben. Es gibt tagesaktuelle Kurse für Silber, für Gold und das Ganze schwankt, wo Leute verkaufen, kaufen, wo sie besonders auch in bewegten, unsicheren Zeiten meinen, es lohnt sich hier in Werte zu investieren, die einfach ja, eine gewisse Konstanz haben, eben halt in Edelmetalle. Und man ist so beruhigt in gewisser Weise, so, ich habe einige Gramm Gold oder wie auch immer und was auch immer kommen wird, so in der Zukunft, ich bin irgendwie abgesichert. Rechnen die Menschen nicht das Gold für ihr Eigentum an oder das Silber? Ja, mit Sicherheit, sonst würden sie ja nicht so sehr vertraut in die Zukunft schauen. Es ist ihr Eigentum. Aber Gott sagt hier etwas anderes. Er sagt, mir gehört Silber und Gold. Psalm 50 gibt uns einen Einblick ab dem 10. Vers. Denn alle Tiere im Wald gehören mir und das Vieh auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und alle Tiere auf dem Fels sind mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen. Denn der Erdkreis gehört mir und alles, was ihn erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr beim täglichen Bibellesen irgendwie so auf diese Verse schon mal gestoßen seid. Und auch hier können wir sagen, Mensch, kann das sein? Alle Tiere im Wald gehören mir und alles Vieh, was ja vielen Eigentümern gehört, Kühe, Rinder, wie auch immer. Gott sagt, alles Vieh gehört mir. Und das zu Tausenden. Und er sagt, ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Alle Vögel. Und jetzt können wir uns wieder in die Tiefe begeben, wie viele Arten von Vögeln, von Tieren und so weiter es gibt. Und Gott sagt, sie sind mir alle bekannt. Es gehört einfach alles, was auf dem Erdkreis ist, alles gehört mir. Und Geschwister, wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende denken, mal so eine Frage, hat Gott jemals dem Menschen das Eigentum dessen, was er sein nennt, hat er das dem Menschen übertragen oder nicht? Was denkt ihr? Er hat es anvertraut, genau. Also da sind wir schon auf der richtigen Fähre. Bisschen mir ist es so bewusst geworden. Wenn Gott sagt, dass alles, was auf der Erde, alles, was er geschaffen hat, sein Eigentum ist, dann hat er sein Eigentum dem Menschen nie übertragen. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wir sind höchstens vielleicht Verwalter dessen, aber keine Eigentümer. Das ist definitiv so. Kolosser 1, Vers 16 sagt Apostel Paulus, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und es ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ein sehr tiefer Vers möchte ich jetzt hier nicht stehen bleiben, aber dass wir auch hier so diesen Rundumschlag, möchte ich so sagen, des Apostels auch lesen. Gott hat alles geschaffen, hier ist der Herr Jesus gemeint. Es ist alles zu ihm geschaffen, damit ein gewisses Ziel verfolgt werden kann. Und es besteht alles in ihm. Wenn er seine Hand irgendwie abzieht, dann wird in dem Sinne alles auch zusammenbrechen. Nun nochmal zu dem Gedanken, die Ansprache Gottes als Herr. Wenn wir in der Nachfolge unseren Herrn und Heiland als Herr ansprechen, dann bedeutet es, dass ihm tatsächlich auch alles gehört. Und wenn wir konsequent auch diesen Gedanken zu Ende denken, so müssen wir sagen, wenn er Herr all dessen ist, so ist er auch Eigentümer meines Besitzes. All dessen, was ich besitze, ob es Geld ist, Autos, Möbel oder wie auch immer, alles gehört ihm. Und jetzt sagt der Evangelist Lukas, auch einen sehr bekannten Vers, Kapitel 14, Vers 33. Da geht es um die Nachfolge. Da heißt es, so kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Ihr könnt gerne aufschlagen, Lukas 14, Vers 33. Der Vers, der ist sehr, sehr wichtig. So kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat. Da möchte ich jetzt den ersten Punkt so setzen, was er hat. Also all das, was wir in dem Sinne haben, Besitz, Grund und Boden, Wohnung, wie auch immer, Geld und alles drumherum, da sagt Gott, alles, was du hast, wenn du es nicht übergibst, Gott, dann kannst du nicht sein Jünger sein. Und ich glaube an eine Sache, Geschwister. Wenn Gott es so ernst nimmt in diesem Punkt, dann wird er uns zuweilen auch tatsächlich prüfen, wenn wir sagen, wir haben uns geweiht, wir haben uns übergeben, Gott. Gott wird uns prüfen, insofern, ob das Ganze tatsächlich noch so ist. Und ich denke besonders an die Begebenheit, wo Gott Abraham erscheint, 1. Mose 22, und sagt ihm, dass Abraham seinen Sohn Isaak, den Einziggeborenen, dass er dann auf dem Berg Moria opfern soll. Ich glaube, diese Begebenheit, die zeigt uns, denke ich, aufs Deutlichste, welch eine Tiefe überhaupt hier verbunden ist mit dem, was Gott uns in dem Sinne gegeben hat, und wo wir auf der anderen Seite es immer abgeben sollen, weil es einfach nicht uns gehört. Es ist interessant, dass wir an keinster Stelle hier lesen, dass Abraham irgendwie mit Gott anfängt zu diskutieren. Könnte er nicht sagen, hast du nicht eine Verheißung mir gegeben? Dass wirklich ein Sohn aus meinen Ländern kommen soll? So, jetzt haben wir doch schon so lange gewartet. So, der Sohn ist gekommen, er entwickelt sich ganz prächtig und nun kommt so etwas. Jetzt soll ich meinen Sohn soll ich opfern? Das kann doch einfach irgendwie nicht wahr sein. Würde es uns nicht so gehen? Es ist interessant, dass die Wanderung 3 Tage gedauert hat. Wir lesen so an dem 3. Tag, sind sie so zu dem Berg gekommen, dann lässt sie seinen Diener zurück und sie gehen zu zweit, dann noch ein Stück Weges dann hoch. Was mag Abraham in diesen 3 Tagen, sag ich mal, durch den Kopf gegangen sein? Und wisst ihr, diese Prüfung bei Abraham, sie hört nicht früher auf, als tatsächlich Abraham den Isaak auf den Altar legt und das Messer in die Hand nimmt. Nicht früher. Und das ist etwas, was mich auch sehr berührt hat. Abraham hat nicht diskutiert mit Gott. Was er innerlich durchgestanden hat, wissen wir nicht, wir können es als Menschen vielleicht in gewisser Weise nur erahnen, aber seinen Sohn, seinen geliebten Sohn abzugeben, das geht doch irgendwie über die Vorstellung. Aber Gott wartet, bis tatsächlich Abraham sich fest entschließt, das Ganze durchzuführen. Und aus dem Zusammenhang können wir das sehr deutlich entnehmen, ja? All das, was Gott uns gegeben hat, was wir unser Eigentum nehmen, er wird Prüfungen durchführen. Und wisst ihr, wenn wir auch hier diesen Gedanken weiter so verfolgen, können sagen, wenn alles, was wir haben, Gott gehört, was bedeutet das eigentlich? dann glaube ich, wird es so sein, dass jeder Kauf, jede Entscheidung, etwas zu erwerben, etwas zu verkaufen, sie hat dann, glaube ich, eine ganz, ganz andere Dimension, weil es ja uns gar nicht gehört. Und der Gedanke, der ist mir so vor einiger Zeit aufgegangen, wenn das tatsächlich so ist, dass Gott Eigentümer dessen ist, was ich habe, was muss ich dann eigentlich machen? Als Untertane? Ich muss meinen Herr fragen. Ich muss fragen, den Herrn wirklich in jeder Beziehung, auch in diesen äußeren Dingen. Und ich glaube, wir können auch hier so uns hineinversetzen, wenn wir vielleicht von Gott es aufs Herz bekommen haben, jemanden finanziell zu unterstützen, dann läuft es, glaube ich, nicht in der gleichen Weise, wie wir einfach hingehen und uns irgendwelche Sachen kaufen. Ja, hier machen wir uns irgendwie Gedanken. Mensch, soll ich die Person oder wie auch immer unterstützen? Soll ich es wirklich tun? Möchtest du es? Die Frage ist, wie viel Geld soll ich auch geben? Also wir machen uns da richtig Gedanken. Beim Kaufen glaube ich, dass wir uns weniger Gedanken machen. Die Frage ist einfach, wie gehen wir persönlich mit dem anvertrauten Gut auch um? Wisst ihr, wenn wir uns dessen auch bewusst werden, alles, was wir haben, das gehört auch gar nicht uns, wie werden wir dann wiederum mit diesen Dingen, mit dem Eigentum, wie wir es auch nennen wollen, dann umgehen? Wisst ihr, mir ist so ein interessanter Zusammenhang bewusst geworden. Früher, so als Jugendlicher oder dann auch später, also ich habe immer wieder auch hier die Einstellung der Geschwister gehört und teile sie zu 100%, dass man hier sagt, ja, wir kommen ins Haus Gottes und wenn wir auch unsere Putzgruppen haben, wie auch immer, dann machen wir es nicht für uns, sondern wir machen es für den Herrn. Wir machen es sehr gut. Alles, was wir haben, wir wollen es einfach in dem Sinne gut machen. Weil es einfach Gott gehört, dieses Haus. Und das ist auch richtig so. Aber können wir nicht diesen Gedanken genauso auf unser Eigentum übertragen? Dass wir auch hier sagen, alles, was ich habe, das muss ich so machen, als ob es Gott gehört. Das heißt, er kann immer wieder in dem Sinne kommen, über die Schulter schauen, wie gehe ich mit Dingen um, was mache ich, bin ich wirklich treu auch in dieser Aufgabe. Wie pfleglich können wir auch sagen, gehe ich mit Dingen um. So, ich habe ja Sachen gekauft, dann kann ich machen mit denen, was ich will. Und überhaupt der Gedanke der Neuzeit ist ja der, dass Sachen auch nicht so lange halten, ja, dann kommt so schleichend so diese Einstellung, gut, irgendwie nicht ganz passend, irgendwas kaputt gegangen, okay, weggeschmissen, andere Sache gekauft. So ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Und wir werden mit Sicherheit, denke ich, nicht alles auch selber reparieren oder wie auch immer können, aber einfach dieser Gedanke, dass die Sache nicht mir gehört, sondern sie gehört Gott. Und warum ist es schwierig? Warum ist es für uns als Menschen schwierig, so dieser Zusammenhang? Ich bin überzeugt, wir leben ja in dieser Welt und einfach der Zeitgeist oder die Überlegungen der Mitmenschen um uns, sie prägen uns doch. Ich meine, was sagt ein Mensch, wenn wir, ich sag mal, auf dieses Thema mit ihm zu sprechen kämen? Würde er nicht sagen, alles, was du hast, das gehört dir. Und wenn es dir gehört, dann kannst du auch darüber ganz frei verfügen. Ist es nicht so? Es ist so. Wir wollen 1. Chronik 29 aufschlagen, den 11. und den 12. Vers. 1. Chronik 29, da sagt David: Dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, Herr, ist das Reich und du bist erhöht als Haupt über alles. Reichtum und Ehre ist vor dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, einen jeden groß und stark auch zu machen. So zum Ende des 11. Verses: Dein Herr ist das Reich. Oder: Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. David hat verstanden, obwohl er als König, glaube ich, so viel Besitz und Eigentum hatte, was weit, denke ich, unsere Vorstellung übersteigt. Und doch hat er schon alttestamentlich damals verstanden, diese Zusammenhänge. Das ist mir auch so besonders und so groß, dass er sagen konnte: Das ist tatsächlich so. Alles, einfach alles gehört dir. Es steht alles auch in deiner Kraft. Und wenn wir nur mal diesen Gedanken so jetzt betrachten, wäre es nicht, wie soll ich sagen, ein Gebet, das wir vor Gott bringen, dass wir uns erstens prüfen, wie wir überhaupt auch zu unserem Eigentum stehen. Und wenn wir hier eine gewisse Bindung haben, ja, dass wir sagen, ja, das ist mir nicht einerlei, ob Gott die Sachen mir wegnimmt oder ob sie behalten darf, dass wir dann bitten tatsächlich, dass Gott uns von diesen Bindungen befreien möchte. Seht, wir können so einen gewissen Test auch machen für uns persönlich. Wenn in den irdischen Dingen, ja, so alles gut läuft, ich habe hier etwas Günstiges erworben, dort etwas Gutes verkauft zu einem guten Preis, also es läuft, ich habe mein regelmäßiges Einkommen, so, dann sind wir in gewisser Weise zufrieden. Ich möchte nicht nur sagen zufrieden, sondern das gibt uns ein gewisses Glück sogar. Ja, Mensch, ich habe schon wieder etwas günstig erworben, eine gute Sache. So, das macht irgendwie glücklich. Und wir können das Ganze umdrehen. Was ist, wenn uns Sachen aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht so gut gelingen? Wenn wir irgendwo Nachteile haben, wenn Gott uns in gewisser Weise vielleicht etwas wegnehmen würde, wäre das uns auch so einerlei oder wären wir genauso zufrieden und glücklich? Das ist, glaube ich, hier so die Frage, wo wir uns persönlich auch hier prüfen müssen. Schlussendlich, ich möchte jetzt schon weit vorweg auch greifen. Gott möchte eigentlich eins von uns, dass wir, so wie der Apostel Paulus, dankbar sind in allen Situationen. In guten Tagen, in schlechten Tagen. Gute Umstände, keine gute Umstände, aber dass wir unser ganzes Vertrauen, ich sag mal, die ganze Zufriedenheit, alles, was wir haben, dass wir tatsächlich auf Gott gründen. Das ist, denke ich, so das Ziel, wo Gott mit uns auch arbeitet. Und Gott möge so diesen kurzen Gedanken auch an unseren Herzen segnen. Amen.